Es tut einfach gut, oder nicht? So zusammen zu sein und gemeinsam Gott anzubeten. Und vor ihm zu sein und die Gemeinschaft zu pflegen. Ich habe mich gefreut, heute Morgen bei euch zu sein. Und wir haben heute, jetzt brauche ich meine Folie, gell? Merci vielmals. Ein spannendes Thema. Das Evangelium als Kern der Gemeinde-DNA. Und ich stelle jetzt auf Hochdeutsch um. Ich bin gebeten worden, auf Hochdeutsch umzustellen. Das ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen. Das kann ich auch, habe ich auch mal gelernt. Und wenn es zu wenig hoch ist, dann ein bisschen, bitte reklamieren. Genau. Genau. Ja, die DNA. Die macht uns als ganzer Mensch aus. Ich bin zwar nicht Mediziner oder Biologe, aber soweit ich das verstanden habe, und wenn jemand da ist, der es besser weiß, der darf mich dann gerne im Nachhinein noch aufklären, aber das ist ganz, ganz ein kleiner Teil in unseren Körperzellen. Und da sind alle Informationen drauf. Das ist wie ein Bauplan für unseren Körper. Und in dieser DNA ist abgespeichert, wie groß jemand wird, ob jemand blonde Haare oder schwarze oder was auch immer für Haare hat, ob jemand ein bisschen rundlicher ist oder ganz schlank und so weiter. Und wir wissen auch, dass ganz kleine Fehler in dieser DNA verheerende Auswirkungen haben können. Also, das kann dazu führen, dass es ganz schlimme Behinderungen gibt oder ein Körper nicht richtig funktioniert. Und genauso ist es auch beim Evangelium. Das Evangelium ist die DNA der Gemeinde Jesu. Das ist unser innerster Kern, der unser Sein, unser Wesen als Gemeinde Jesu prägt durch und durch. Und diese DNA des Evangeliums, wenn die eine Gemeinde wirklich prägt, dann wird sie attraktiv, dann wird sie anziehend, dann wird sie für die Menschen ringsherum eine Ausstrahlung haben. Aber wenn die DNA einen Fehler hat, dann wird die Gemeinde krank. Und das hat fatale Auswirkungen. Und diesen Gedanken möchte ich heute ein bisschen nachgehen, weil ich glaube, dass das Evangelium, diese DNA in der Gemeinde immer wieder bedroht ist. Immer wieder. Und wir manchmal dann an falschen Orten kämpfen. Wir müssen wissen, wo ist die wirkliche Bedrohung. Und damit wir das gut verstehen, glaube ich, möchte ich ganz kurz am Anfang nochmals, obwohl ich weiß, das wisst ihr wahrscheinlich alle, und trotzdem ist es wichtig, dass wir mit unseren Herzen, und ich glaube, das ist so zentral, dass wir immer und immer wieder diese Botschaft des Evangeliums in der Tiefe verstehen und nicht nur im Kopf, sondern im Herzen. Und Paulus sagt im Epheserbrief, er öffne euch die Augen des Herzens. Also nicht die Augen des Verstandes, sondern die Augen des Herzens. Damit ihr erkennt und erkennen, was wisst ihr, denke ich, meint nicht einfach nur verstehen, sondern es geht darum, dass man ganz tief im Herzen erfasst und gepackt wird. Es ist das gleiche Wort, wie wenn ein Paar sich verliebt. Oder als ich meine Frau zum ersten Mal gesehen habe und gesagt habe, wow, das hat mich zutiefst berührt. Und genau dieses Berührtsein, dieses Erkennen meint hier die Bibel. Was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Also die Botschaft des Evangeliums, da geht es vor allem und in erster Linie darum, dass unser Herz erfasst wird. Dass wir ganz tief bewegt werden. Und der zentrale Inhalt des Evangeliums ist, Jesus als der Sohn Gottes, als Gott selber, ist auf diese Erde gekommen und hat das Leben gelebt, das eigentlich wir hätten leben sollen. Er war vollkommen, rein, heilig, hat nie einen Fehler gemacht. Und er hat dann diese Strafe, die wir eigentlich verdient hätten, hat er auf sich genommen, weil er uns liebt. Und er hat uns all das gegeben, was ihm zusteht. Es ist ein gewaltiger Tausch. Ich habe auch schon darüber gepredigt, dieser Tausch am Kreuz. Im Römer 5, 8 heißt es, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Jetzt brauche ich jemand von euch. Ich glaube, ich habe das auch schon mal gemacht, darum ist es nicht mehr so eine Überraschung. Aber jemand müsste mir jetzt ein schmutziges, altes Papiernastuch bringen, das er wirklich nicht mehr gebraucht. Hat jemand ein Papiernastuch? Super. Ich habe da eine sichere, genau noch. Moment. Ich habe dir hier dafür ein ganzes. Hey, super. Und das ist ein schwaches Bild, oder? Wir können all das, was uns in unserem Leben nicht gut gelaufen ist, können wir zu Jesus bringen und er schenkt uns viel mehr. Ein ganzes Paket. Und am liebsten würde ich dir noch 100 Franken dazugeben, dann könntest du noch ganz viele kaufen, oder? Und das ist so das Bild, das Jesus uns gibt, das ist ein schwaches Bild, für das diesen Tausch am Kreuz, und das soll uns immer wieder ganz tief berühren. Jetzt ist es so, dass das Evangelium aber auch Feinde hat. Und für diese Gedanken, das möchte ich darauf hinweisen, ich habe mir für diese Gedanken aus diesem Buch inspirieren lassen, Gemeinde mit Mission von Philipp Bartholomew und Stefan Schweier, heißt Gemeinde mit Mission. Wir lesen das im Moment als Gemeindeleitung durch und in Lies und sehr, sehr gut. Ich kann es wirklich, wirklich empfehlen. Und dieses ein Kapitel hat mich sehr angesprochen, hat mir aus dem Herzen geredet und ich habe gedacht, das gibt mal eine Predigt. Und die hört ihr jetzt. Genau. Also, so wie Jesus zwischen zwei Verbrechen gekreuzigt wurde, links und rechts von ihm, wird das Evangelium auch immer wieder von zwei Seiten bedroht. Oder vielleicht ein anderes Bild, wenn wir in den Bergen am Wandern sind, kommt es manchmal vor, dass man so über einen schmalen Grat laufen muss. Und die Gefahr ist, dass man links oder rechts runterfallen kann. Und man muss sehr konzentriert sein, dass man auf diesem Grat bleibt, vor allem wenn man so ein bisschen nicht ganz schwindelfrei ist wie ich. Für mich ist es immer eine sehr große Herausforderung. Und genauso ist das Evangelium von links und rechts bedroht. Und diese Wahrheit des Evangeliums ist nicht völlig verkehrt, aber es wird dann ein bisschen mehr das betont oder ein bisschen mehr das betont. Und dadurch wird es zu einer verzerrten Wahrheit. Ich meine, wenn es offensichtlich wäre, dann wäre es ja einfach zu durchschauen. Aber es ist eben sehr, sehr fein. Und das möchte ich mit euch jetzt anschauen. Also der Feind zu Rechten ist die Gesetzlichkeit. Hier steht im Vordergrund, dass der Mensch ein heiliges, Gott wohlgefälliges Leben führen muss, um Gott zu gefallen und erlöst zu werden. Die Botschaft ist, Gott vergibt dir die Sünden, du darfst zu ihm kommen, er nimmt dich an, er vergibt dir, aber dann, damit er dich weiterhin liebt, damit er dich weiterhin annimmt, damit er dich weiterhin zu dir steht, musst du ein heiliges Leben führen, das vor Gott gefällt. Und dass da ein Druck entstehen kann, das liegt auf der Hand. Und die Gefahr ist, dass man versucht dann halt, man weiß, ja, die Vergebung wurde mir geschenkt, aber jetzt geht es erst richtig los und jetzt muss ich mich ganz fest anstrengen, diesem Jesus treu zu sein. Ich darf ja keinen Fehler machen. Und das kann dann ein Klima in einer Gemeinde erzeugen, wo Menschen nicht mehr echt sind. Wo man sich etwas vormacht. Wo Menschen sich von der besten Seite zeigen und sagen, ja, bei mir ist alles wunderbar. Und wie sagt eben die Bibel? Heucheln. Und wir wissen bei Jesus, wie er mit den Heucheln umgegangen ist. Die hat nicht die besten Karten. Aber dieses Klima kann ganz schnell entstehen. Und dann gibt es natürlich auch solche, die merken, puh, also sorry, das schaffe ich nicht. Und die bekommen dann Minderwertigkeitsgefühle oder verdammen sich. Also ich weiß zum Beispiel, meine Mutter, das war noch andere Zeiten, die hatte ganz, ganz stark darunter gelitten, weil sie damals in der Kirche, oder in der Gemeinde, wo sie gelebt hat, hat man gesagt, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann machst du nie mehr eine Sünde. Und wenn du immer noch sündigst, dann bist du nicht wirklich wiedergeboren. Krass, oder? Und die hat unglaublich gelitten, weil sie gesagt hat, ja sorry, ich denke manchmal auch noch schlecht. Ich habe manchmal auch noch negative Gedanken. Oder sage etwas, das nicht in Ordnung ist. Das hat einen unglaublichen Druck in ihr aufgelöst. Und das sind natürlich... ist ein Nährboden, der sehr, sehr problematisch ist. Und dass eine solche Gemeinde nicht unbedingt anziehend ist, liegt, glaube ich, auf der Hand. Jetzt, das ist die eine Gefahr, die Gesetzlichkeit. Aber dann gibt es auch eine zweite Gefahr auf der anderen Seite. Das ist dann die billige Gnade oder der Relativismus. Hier wird die Meinung vertreten, weißt du, Gott ist einfach ein Gott der Liebe. Der liebt alle Menschen, der hat ja schlussendlich alle Menschen gemacht und wir sind alles seine Kinder. Und er nimmt auch jeden an und er liebt dich genauso, wie du bist. Und du kannst auch machen, was du willst. Wir können diese Beziehung zu Gott leben und der interessiert sich eigentlich nicht, ob ich jetzt ein bisschen mal lüge oder etwas sage, was nicht ganz... Weißt du, er liebt dir, er vergibt dir sowieso. Und man pickt sich dann natürlich nur diese Texte aus der Bibel raus, die das bestätigen. Und baut sich so sein eigenes Evangelium zusammen. Aber Menschen werden dadurch nicht verändert. Und Gottesfurcht geht komplett verloren. Das Wort Gottes wird sehr relativ. Und man nimmt nur noch das heraus, was mir passt. Und die Bibel und diese Bewegung, die nimmt im Moment hier in der Schweiz und in Westeuropa massiv zu. Die Bibel wird nicht mehr als das inspirierte Wort Gottes angeschaut, sondern es ist nur noch ein Zeugnis von dem, was die gläubigen Menschen damals erlebt haben. Tönt auch gut, oder? Das ist ein Zeugnis von dem, was die Menschen damals erlebt haben. Aber es ist nicht mehr das Wort Gottes. Und das ist ein Riesenunterschied. Und so entsteht immer mehr eine Atmosphäre, wo Dietrich Bonhoeffer gesagt hat, es ist eine Atmosphäre der billigen Gnade. Und damit ist eine Gnade gemeint, die keine Nachfolge mehr fordert, wo es auch keine Vergebung braucht und kein Sündenbekenntnis. Sünde ist nicht mehr etwas, das uns von Gott trennt, sondern Gott liebt es sowieso alle. Aber dass so eine Gemeinde, so eine Kirche völlig die Kraft verliert, ist offensichtlich. Sie schafft sich schlussendlich selbst ab, weil sie keine Botschaft mehr hat. Und diese beiden Feinde sind nicht harmlos. Sind nicht harmlos. Auf der einen Seite die Gesetzlichkeit, auf der anderen Seite die billige Gnade. Und wir stehen in der Gefahr, oft als Gemeinde, als Leib von Jesus, so ein bisschen in einer Pendelbewegung zu sein. Dann sind wir mal wieder ein bisschen mehr so, ja, jetzt müssen wir es wieder mal ein bisschen betonen, oder? Und jetzt merkt man, ja, wir haben es ein bisschen zu fest betont, dann müssen wir wieder, oder? Versteht ihr? Und dann schwankt man so hin und her. Und es ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, weil ganz viele von uns haben wahrscheinlich, könnte ich mir schon vorstellen, sehr schmerzvolle Begegnungen gehabt, gerade mit dem christlichen, gesetzlichen Christsein. Und dann relativiert man das Ganze halt ein bisschen. Und wenn man dann merkt, jetzt ist man so ein bisschen zu fest in diese billige Gnade abgerutscht, merkt man, ja doch, ich müsste doch schon wieder ein bisschen mehr hier. Oder und die Frage ist natürlich, ja, was ist jetzt gesund? Das ist wahrscheinlich jetzt das, was uns interessiert. Weil beide Feinde sind ein Verrat am Evangelium. Gesetzlichkeit wie die billige Gnade, beides ist ein Verrat. Und beides zerstört die DNA der Gemeinde Jesu. Beides raubt ihr die Kraft. Und die Frage ist natürlich jetzt, was ist denn das gesunde Evangelium? Was ist eine gesunde DNA? Und dazu habe ich euch ein Zitat von Spurgeon. Als ich Gott noch als Tyrannen betrachtete, hielt ich meine Sünde für eine Bagatelle. Aber als ich ihn als Vater kennenlernte, trauerte ich darüber, dass ich mich überhaupt jemals gegen ihn aufgelehnt hatte. Wenn ich das Gefühl hatte, Gott und sein Gesetz sei hart, da fand ich es einfach zu sündigen. Aber wenn ich vor Augen hatte, wie freundlich, gütig und überfließend barmherzig Gott ist, da schlug ich an die Brust und dachte, wie konnte ich nur jemals gegen den rebellieren, der mich so sehr geliebt hat und mein Bestes will. Also es geht im Kern darum, dass wir eine vertrauensvolle Liebesbeziehung haben zu Gott, unserem Vater. Und dass wir seine Güte, seine Treue, seine Barmherzigkeit immer besser kennenlernen, dass wir ihm vertrauen. Es geht darum, dass wir ganz tief im Herzen erfassen, dass er es absolut gut meint mit uns. Und uns mehr schenkt durch Jesus, als wir jemals hätten verdienen können. Oder anders gesagt, je mehr wir seine unfassbare Gnade trotz unserer Verdorbenheit erfassen, und das ist wichtig, dass wir diese Verdorbenheit mal so richtig erfassen, je mehr wir diese Gnade erfassen, umso mehr werden wir Jesus lieben. Dazu ein Text aus Titus 2. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Und jetzt kommt's. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden. Und solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Habt ihr gesehen, was uns erzieht? Ist es der erhobene Finger? Pass auf, was du machst, sonst straft dich Gott. Oder ist es die Gnade, die uns erzieht? Und damit wir diese Gnade in der Tiefe verstehen, müssen wir auch auf der anderen Seite verstehen, wie unser ganzes Wesen verdorben war und wir jetzt errettet wurden und was uns Gott alles geschenkt hat. Das wird eben dieses alte Papiernastuch, das für unser Leben steht, das so richtig schmutzig ist, Gott geben dürfen und er schenkt uns dafür eine Riesenpackung neue Nastücher, die bis ans Lebensende reichen, oder? Das ist die Botschaft. Und je mehr die das verstanden haben, oder? Ich schenke ihm so, oder? Das grusiges Tüchli. Und er überhäuft mich mit himmlischen Segen. Und das ist dieses Erfasstwerden. Ich weiß nicht, also ich bin überzeugt, ihr kennt sicher das bekannte Lied Amazing Grace. Das ist ja weltberühmt. Und dieses Lied, das hat eine ganz spannende Geschichte. Das war ein Sklavenhändler, der ist mit dem Schiff, ein Kapitän, hat Sklaven über das Meer geschippert und hat zum Teil sind die dann im Schiff verreckt und das war ihm alles ganz egal. Also ein richtig harter Seemann. Und auf einmal ist er Gott begegnet und hat seine Verdorbenheit erkannt und hat gemerkt, hey, sorry, was bin ich nur für ein Mensch? Und er ist erschrocken über seine Fähigkeit, das Böse zu tun. Und in dem drin ist ihm Gott begegnet als der gnädige Gott und hat ihm Vergebung geschenkt. Und dann hat er dieses Lied geschrieben, Amazing Grace. Wir wollen jetzt das zusammen hören.
Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. 'Twas grace that taught
Ja, sehr eine berührende Geschichte und ich glaube, wenn er sagt in diesem Lied, ich war ein Schuft und Gott hat mir seine Gnade geschenkt. Und durch die Gnade, es ist auch in einem Strophe drin, hat er so richtig Ehrfurcht vor diesem Gott bekommen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, dass wir selber erkennen, wie unser Herz eigentlich ohne Gott wäre. Ich weiß, vor ein paar Jahren hat Gott mir nur mal ganz kurz einen Moment geschenkt, wo er mir gezeigt hat, wie mein Herz aussehen würde, wenn ich ihn nicht kennen würde. Und ich bin zutiefst erschrocken. Zutiefst. Ich habe gemerkt, ich wäre ein Mensch, der zu total allem fähig wäre. Und ich habe dann in den Jahren später habe ich in Begleiten von Leuten mit Mördern zu tun gehabt, mit Menschen, die haben kleine Kinder umgebracht. Und ich wusste, ich bin nicht wirklich besser. Ich wäre auch dazu fähig gewesen. Und das hat mir geholfen, diesen Menschen mit Barmherzigkeit zu begegnen. Und da habe ich etwas von dieser Gnade, die mir Gott geschenkt hat, weil ich meine, ich bin christlich aufgewachsen, ich habe nie irgendwie etwas Großes, Böses gemacht, aber Gott hat mir mal, das war nur ein ganz kurzer Moment, wo er mir gezeigt hat, zu was ich eigentlich fähig gewesen wäre ohne ihn. Und ich bin zutiefst erschrocken. Und diese Erkenntnis, die hat mir geholfen, dass ich mit anderen barmherzig umgehen kann, die eben auch in ihrem Leben vieles nicht auf die Reihe gebracht haben. Und ich glaube, dass das Evangelium, wenn es gesund ist, das macht etwas. Das macht etwas mit unseren Gemeinden. Da möchte ich euch ein paar Stichworte geben. Das Evangelium macht uns liebevoller als Gemeinde und auch als Einzelne. Weil wir selber die Liebe Gottes erfahren haben. Weil wir selber gemerkt haben, da ist ein Gott, der liebt uns wirklich. Obwohl wir nicht liebenswürdig sind. Das Evangelium macht uns auch selbstloser. Weil sich Jesus völlig selbstlos für uns hingegeben hat. Und wir dieses selbstlose Geschenk angenommen haben und wir dadurch auch wiederum uns selbstlos an andere verschenken können. Das Evangelium macht barmherziger, das habe ich schon erwähnt, weil wir selber diese Barmherzigkeit Gottes erlebt haben, können wir mit anderen auch wiederum barmherzig sein. Das Evangelium macht auch demütiger. Weil wir wissen, auch ich brauche Gott und auch ich kann nichts tun ohne ihn. Auch ich hätte nichts anderes verdient, als ewig getrennt sein von Gott. Und nur weil er mir vergeben hat, kann ich wieder Gemeinschaft haben mit ihm. Das Evangelium macht uns auch mutiger, weil wir wissen, Jesus wurde auch abgelehnt und wir von ihm angenommen wurden. können wir auch, wenn wir abgelehnt werden, die Ablehnung besser ertragen. Das Evangelium macht auch ehrfürchtiger vor Gott, weil wir zutiefst wissen, dass absolut allein nur die Gnade. Und wenn wir diese Gnade nicht erlebt hätten, wir auf ewig verloren wären. Wir keine Chance hätten vor Gott. Und weil Jesus Gott selber für uns gestorben ist, können wir. Und das führt uns in Staunen hinein. Das Evangelium macht auch fröhlicher. Wenn wir das erfassen in unserem tiefsten Innern, was uns Jesus geschenkt hat. Ich meine, hätte Bruno sehen sollen, wie der glücklich mit seinem Papiernasstuch, oder? Das ist ja nicht viel. Aber jetzt stellt euch vor, was Jesus uns geschenkt hat. Hey, da müsste ein Party sein hier drin. Oder? Das macht fröhlich. Die freimachende Botschaft. Das Evangelium macht auch großzügiger, weil wir so reich beschenkt wurden, können wir auch zu anderen großzügig sein. Und das Evangelium macht auch widerstandsfähiger. Weil Jesus für uns gelitten hat, können wir auch mit ihm leiden. Wir leben in einer Zwischenzeit, das Beste kommt noch. Oder wir sind alle so begeistert davon oder reden auf jeden Fall begeistert davon. Ach, der Himmel, und das kommt alles so toll. Und wenn es hier auf der Erde ein bisschen schwierig wird, boah, dann jammern wir. Oder? Hey, Jesus hatte so viel gelitten und er hat es ertragen. Und so können wir auch leiden, Schwierigkeiten, Herausforderungen. Wir werden resilienter, weil wir wissen, da ist Jesus an unserer Seite und wir dürfen mal, das ist nur eine vorübergehende Zeit. Und es kommt mal eine Ewigkeit, die ist noch viel, viel besser und gewaltiger. Und ich wünsche mir für diese Gemeinde hier und für den Leib Jesu in der Schweiz, dass wir wieder in dieses gesunde, zentrale Evangelium hineinkommen, wo wir aus der Gnade leben und wissen, wir brauchen diesen Jesus wirklich. Und ohne ihn sind wir nichts, aber mit ihm haben wir alles, wirklich alles. Er hat uns überschüttet mit diesem himmlischen Segen. Und das ist alles von ihm. Ich möchte beten. Lebendiger Gott, ich danke dir dafür, dass du uns Menschen so unglaublich liebst. Dass du sogar bereit warst, hier auf die Erde zu kommen. Und du hast uns vorgelebt, was das Evangelium ist. Und ich bitte dich darum, dass du uns bewahrst, dass du mich bewahrst vor Fehltritten, vor Gesetzlichkeit oder auch vor der billigen Gnade. Und ich merke das immer wieder auch in meinem Leben. Diese zwei Gefahren sind real. Und hilf mir, dass meine Beziehung, hilf uns, dass unsere Beziehung zu dir so tief und liebevoll sein kann, dass wir gerne mit dir unterwegs sind, dass wir gerne uns an dir orientieren. Und es ist ja ein so großes Geschenk, dass wenn wir dann einen Fehltritt machen, dass du uns geduldig aufhilfst und sagst, komm, wir gehen weiter. Wir müssen das nicht verstecken, sondern wir können ganz offen und ehrlich vor dir und voreinander sein. So danke ich dir dafür, für die Gemeinde hier in Bern. Segne du sie. Schenk es in ihnen, in jedem Einzelnen, dass die Kraft dieses Evangeliums immer mehr zunehmen kann und Menschen dadurch in ihrem Umfeld berührt werden. Amen.